Als es dann zu Euro ging, kann ich mich auch noch dran erinnern, da waren wir in der Vorbereitung zu dieser Euro und ich war so naiv und so sorglos in diesen jungen Jahren, dass ich da in dieser Vorbereitung eigentlich gar nicht realisiert habe, wie wichtig das ist, zu performen. Und hab dann auch wirklich, kann mich noch ganz genau dran erinnern, hab dann so schlecht trainiert und einfach war einfach nicht fokussiert, dass Hegersberger echt mit dem Gedanken gespielt hat, mich nicht mitzunehmen in diesen endgültigen Kader.
Building Bridges. Der Podcast für alle, die spannende Inhalte aus der Welt des Fußballs erleben wollen. Gemeinsam werden wir inhaltliche Brücken zwischen Sport, Wirtschaft und Kultur schlagen und in den Gesprächen mit tollen Persönlichkeiten gemeinsame Schnittmengen finden. Hier ist euer Host, Sebastian Prödel.
Ja, Hanno, sehr, sehr schön, dass ich dich als meinen ersten Gast begrüßen darf. Ich wünsche dir mal alles, alles Gute zum 34. Geburtstag, der ja gestern war, und hoffe, dir geht's gut. Guten Morgen nach Hamburg.
Vielen Dank, Basti. Ich fühle mich geehrt. Fühle mich auch geehrt, dass du an meinen Geburtstag gedacht hast. Das war in der Vergangenheit auch nicht immer die Regel. Aber wir werden beide Erwachsener und jetzt kommen wir vom Fußballplatz zum Podcast.
Ja, jetzt muss ich mich direkt entschuldigen. Mein iPhone hat mir auch angezeigt, dass der 8. Geburtstag von Martin Hanek ist. Kommst mir sehr jung vor. Aber nachdem ich eigentlich schon immer dran gedacht habe, muss ich mir für die wenigen Male, wo ich vergessen habe, entschuldigen. Zumindest muss ich sagen, ich habe dann immer danach schon angerufen oder auch meine Schuld eingestanden, wenn ich mal auf deinen Geburtstag vergessen habe. Aber du weißt, es ist meistens im Urlaub. Im Urlaub lege ich auch mein Handy weg. Jetzt ist es so, dass ich dich wieder angerufen habe und du bereit warst, mir Rede und Antwort für die erste Episode zu sein. Darüber freue ich mich besonders. Ich glaube, Martin Hanek braucht man nicht großartig vorstellen. Der ist in Österreich, was den Fußball anbelangt, sicherlich jedem ein Begriff. Martin Hanek hat nicht nur für die österreichische Nationalmannschaft lange gespielt, sondern hat auch in Deutschland für Furore gesorgt. Darauf werden wir eingehen. Wir werden aufs Sportliche eingehen, wir werden aufs Private eingehen. Wir werden mehrere Themen anschneiden, um auch den Menschen Martin Hanek besser kennenzulernen. Denn Martin Hanek hat ja in der Vergangenheit keinen Social-Media-Auftritt gehabt und wird ihn weiterhin, nehme ich an, nicht haben. Von dem her werden wir hoffentlich heute ein paar Insights bekommen, unsere Freundschaft beleuchten, deine Karriere beleuchten und sicherlich über das ein oder andere diskutieren, was bislang noch nicht in den Medien oder in der Öffentlichkeit gestanden hat. Ich würde gern direkt beginnen mit einem Satz, der mal in einer österreichischen Tageszeitung auch schon 2008 gestanden hat. Der lautet: Prödel und Hanek, echte Freunde trennt auch der Fußball nicht. Ich hoffe natürlich, dass nach dieser Podcast-Episode nicht irgendwer titelt, der Podcast hat sie irgendwo entfremdet oder hat Probleme in ihre Freundschaft gebracht, aber davon gehe ich nicht aus. Ich möchte in diesem Podcast mit dir deine Karriere durchgehen, ich möchte unsere gemeinsamen Stationen durchgehen, ich möchte von dir wissen, warum du manche Entscheidungen getroffen hast, was dich angetrieben hat, wie du zum Thema Geld stehst, wie wichtig dir deine Familie dabei ist. Und ich würde einfach vorschlagen, wir starten rein, oder gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was ich nicht vergessen darf oder was wir überhaupt nicht auslassen dürfen?
Nee, bist sehr gut vorbereitet, wie ich merke, und freue ich mich total drauf. Also spannend.
Okay, Hanno, lass uns direkt mal loslegen. Unsere erste Begegnung war, wenn ich mich richtig erinnere, 2005 in Österreich. Das war damals für die U18-Nationalmannschaft unter Trainer Paul Kluterwatz, mit dem wir dann später auch einen Riesenerfolg feiern durften bei der U20-Weltmeisterschaft 2007. Ich kann mich erinnern, es war mein erster Lehrgang für Rot-Weiß-Rot. Du warst davor schon einmal dabei. Wir sind im Hotel angekommen, ich bin im Hotel angekommen, ich kannte fast niemanden. Und als ich die Zimmerliste sah, habe ich mich schon gewundert, dass ich mit dem Deutschen ins Zimmer musste bei der österreichischen Nationalmannschaft und war schon nervös, weil, wie gesagt, wir kannten uns nicht, ich kannte auch die ganzen Abläufe nicht, aber es war der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Kannst du dich erinnern?
Sehr gut sogar. Also ich muss auch wirklich sagen, da in den ersten Lehrgängen des Nationalteams, wie du sagst, in der U18, da habe ich gelernt, mich in Österreich zu behaupten. Also der Start war alles andere als leicht, weil für dich war es so, dass du niemanden kanntest. Ich wurde am Anfang ein bisschen verschmäht und war ein richtiger Fremdkörper, weil, wie jeder hört, der Dialekt wurde mir leider nicht in die Wiege gelegt. Und deswegen waren die ersten Schritte in Österreich wirklich sehr, sehr aufregend, aber auch unangenehm, würde ich fast schon sagen. Ich musste mich da wirklich durchbeißen. Konnte dann Gott sei Dank mit meinem mit meiner norddeutschen Aussprache und meiner Wortgewandtheit punkten, aber das war schon ein hartes Stück Arbeit und da war ich froh, dass ich dann einen Neuling wie dich auch an meiner Seite hatte, der mich dann aber sehr schnell, glaube ich, in seinem Herzen aufgenommen hat.
Absolut. Also wie gesagt, ich kann mich erinnern, wie wir die erste Liftfahrt ins Zimmer raufmachten und uns mal beschnuppern und kennenlernen durften. Sehr sympathischer Anfang. Du warst, wie du schon eingehend erwähnt hast, immer schon sehr, sehr wortgewandt, sehr schlagfertig. Bist ja der jüngste Sohn von dreien. Das habe ich dir auch oft vorgeworfen, weil du dann auch oft dich irgendwo verwöhnen hast lassen, beziehungsweise du auch immer irgendwo in Diskussionen recht haben wolltest. Das habe ich genossen. Diese Challenge habe ich immer angenommen bei dir. Und ich hoffe, die wird uns auch bleiben, weil da haben wir auch einige witzige Episoden sicherlich erlebt gemeinsam. Aber ich möchte zurückkommen auf die erste Begegnung. Das war auch dann das erste Spiel und ich kann mich erinnern, nachdem dein Vater ein Österreicher ist, deine Mutter eine Hamburgerin, du natürlich komplett Hochdeutsch gesprochen hast und nicht alle Begriffe der Jungs damals kanntest. Was mir trotzdem aufgefallen damals schon ist dein Bezug zur Familie, dein Bezug zu Österreich. Man hört es bei dir sprachlich zwar nicht so, du kannst dich aber mittlerweile auch im Dialekt gut verständigen. Aber was mir aufgefallen ist, war damals schon bei diesem U18-Spiel, dass ein Riesenanteil an Zuschauern von deiner Familie war. Also da war dein Vater kommt aus Allerheiligen, das ist in der Steiermark, und da hat da ganz viele Verwandte mitgebracht. Deine Eltern sind angereist in Österreich und das hat dich auch über deine ganze Karriere begleitet, dass du immer ganz, ganz viele Familienmitglieder dabei hattest und dich unterstützt haben. Wie wichtig war dir von Anfang an die Unterstützung deiner Familie und wie hast du das gesehen?
Ja, es war natürlich, jetzt unabhängig vom Fußball, war die Familie oder ist die Familie natürlich eine ganz wichtige Säule in meinem Leben. Und meine Eltern in erster Linie haben mich natürlich vom ersten Tag an im Fußball unterstützt und haben dabei immer den Spagat geschafft, auch nicht zu viel Druck aufzubauen. Dann der Bezug nach Österreich war bei mir natürlich hauptsächlich immer urlaubsbedingt. Wir haben die Familienurlaube zu, glaube ich, 95% in Österreich verbracht, weil natürlich mein Vater auch immer sehr froh war, dann mal wieder nach Hause zurückzukehren. Und dementsprechend bin ich da eigentlich, ja, im Grunde genommen nicht zur Hälfte, aber zum größten Teil mit aufgewachsen und habe da den Bezug hergestellt. Wie gesagt, den Dialekt habe ich nie richtig angenommen oder gelernt, aber das Herz wurde von Jahr zu Jahr rot-weiß-roter und da war natürlich die Konstellation, dann für Österreich irgendwann auflaufen zu dürfen, obwohl man seine Wurzeln sicherlich mehr in Deutschland hat, total besonders und hat die Familie stolz gemacht und war von Anfang bis Ende eigentlich eine totale Erfolgsgeschichte, die mich stolz gemacht hat und die meine Familie stolz gemacht hat. Und dementsprechend groß war die Unterstützung, nicht nur bei mir, sondern auch bei dir. Und das war und ist bis heute, wie gesagt, wichtiger Bestandteil der Support innerhalb der eigenen Familie.
Und kannst du uns ein bisschen einführen oder ein bisschen erklären oder erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass du auch in der U18 schon für Österreich aufgelaufen bist? Weil, sofern ich mich erinnere, hast du damals noch für den SC4 und Marschlande gespielt. Ich nehme jetzt mal an, da waren keine Scouts von Österreich unterwegs in Hamburg am Dorf und haben dort gescoutet. Wie kam das dazu? Hat deine Familie da einen Anteil gehabt? Hast du beim ÖFB angerufen und hab gesagt, ich kann schnell laufen, ich schieß viele Tore, ich bin ein guter Typ? Oder war das da irgendwie auch für mich, also irgendwer in der Familie, der dort seine Finger im Spiel hatte?
Ja, also eher dann indirekt. Wir haben, wie du sagst, damals bei Vier und Marschlande, ein kleiner Vorstadtverein von Hamburg, wirklich ein Dorfverein, mein Heimatverein, bei dem ich vom quasi 5. bis 18. Lebensjahr durchgehend gespielt habe. Da haben wir jedes Jahr ein Heimturnier veranstaltet. Da war mein Papa auch der Veranstalter, also der Organisator und hat sich dann in dem letzten Jahr des Turniers im Grunde genommen so den eigenen Traum erfüllt, eine österreichische Mannschaft einzuladen. Das war damals dann die Austria Wien. in unserem Jahrgang. Und wie es dann halt früher bei so Jugendturnieren waren, war natürlich da dann die Jungs haben bei Spielern von uns übernachtet. Die Trainer und Betreuer waren im Hotel untergebracht, aber da war natürlich ein sehr enger Kontakt über diese 2-3 Tage, die das Turnier stattfand. Und da ist zwangsläufig natürlich rausgekommen, dass mein Papa Österreicher ist, dass ich dementsprechend auch das österreichische Blut in mir habe. Und bei diesem Hallenturnier habe ich ganz gut gespielt, sodass Austria Wien gesagt hat, boah, der hat echt Potenzial und lass uns doch einfach mal unseren Kontakt zum ÖFB nutzen. Dann haben sie auf kurzem Wege mich empfohlen. Und das war für mich eigentlich so der spannendste Aspekt, dass der ÖFB und in dem Fall auch Paul Gludowatz dieser Empfehlung sofort vertraut hat und gesagt hat, komm, den laden wir ein. Und auf einmal war ich Junioren-Nationalspieler und bin dort angekommen und von da an begann meine Laufbahn in der Nationalmannschaft.
Das heißt, die Familie hat dann doch einen großen Anteil, dein Vater super Stratege, was das anbelangt. Ja. Viel ist dir schwer, als Paul Gludowatz damals anrief und gesagt hat, Spiel für Österreich. Hattest du damals schon irgendwo den Gedanken, ja, das würde ich sofort machen? Oder hast du beim Anruf dann entschieden, das ist eine gute Karrierechance, eine gute Idee, das zu machen? Oder hattest du von Anfang an irgendwo auch im Hinterkopf, wenn du mal Profi wirst, dass du auch gerne für Deutschland spielen würdest?
Da ich ja damals gar nicht die Auswahl hatte, also Deutschland ist zu dem Zeitpunkt noch nicht auf mich aufmerksam geworden und das für mich so eine Ehre und so eine Besonderheit war, da als Junge vom Dorf auf einmal für die österreichische Nationalmannschaft berufen zu werden, hat mich das sowas mit Stolz erfüllt und ich wusste ja auch, selbst zu dem Zeitpunkt ist es ja gar keine endgültige Entscheidung, sondern ich habe dann immer noch die Möglichkeit zu sagen, irgendwann, ich möchte doch für Deutschland auflaufen, also deswegen war das ja keine Entscheidung, die dann irgendwie hopp oder top war, sondern ich hatte ja dann noch Möglichkeiten, mich auch da umzuorientieren, aber diese Ehre und diese Besonderheit, da dabei sein zu dürfen, das hat mich sofort überzeugt, hat mich sofort stolz gemacht und deswegen war das für mich auch sofort klar, dass ich das mache und diese Erfahrung mitnehmen möchte.
Und wenn man jetzt den langen Weg sieht, hat sich ja total ausgezahlt, sowohl für dich als auch für Österreich, für die spätere Nationalmannschaft dann, wo wir 2 Turniere mitmachen durften gemeinsam. Aber lass uns chronologisch weitergehen. Ich wollte noch ganz kurz auf deinen Verein eingehen, SC4 und Marschlande, denn du bist nicht der einzige Nationalspieler, der aus diesem Verein kam. Du hast auch einen sehr, sehr guten oder einen sehr, sehr engen Freund mit Max Kruse, der immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, der auch für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat. Was ist das Geheimnis vom SC4 Marschlande oder ist das einfach nur Glück, von dem wir sprechen, dass 2 Nationalspieler aus einem Dorfverein, die keine Akademie besucht haben, dort internationalen Fußball gespielt haben?
Ja, nee, also das, ich glaube nicht, dass man das so sehr auf Vier und Marschlande reduzieren kann, sondern das muss man eigentlich auf diesen Jahrgang, auf diese Mannschaft reduzieren. Unser damaliger Trainer, Thorsten Bayer, der hat da über viele Jahre einfach eine Mannschaft geformt, die dann am Ende des Tages ja auch nur noch, glaube ich, aus 2 Spielern aus der Umgebung bestand und der Rest kam aus allen Ecken Hamburgs. Also diese Mannschaft hatte dann auch wirklich eine Anziehungskraft, dass die Jungs im jungen Alter bereit waren, irgendwie 30, 40, 45 Minuten 2 bis 3 Mal die Woche zum Training zu fahren und zu den Spielen. Also da ist einfach ein goldener Jahrgang entstanden mit Max an meiner Seite und wir haben da wirklich für Furore gesorgt. Also wir standen da St. Pauli und HSV in unserem Jahrgang nicht viel nach und haben in der Meisterschaft gegen St. Pauli gewonnen, haben im Pokal HSV im Finale geschlagen. Also wir konnten uns da wirklich mit der Elite der Stadt messen. Und das war eine totale Ausnahme. Also da kam dann auch danach nicht mehr in dem Sinne viel nach, sondern da ist einfach was gewachsen und ein goldener Jahrgang, ein gallisches Dorf.
Ein gallisches Dorf, sehr gut. Zaubertrank hätte ich auch gerne mal einen Schluck davon. Du bist dann mit Max zu Werder Bremen gegangen, gemeinsam 2006. Bis dahin 19 Jahre deines Lebens in Hamburg verbracht und hast dich keiner Akademie angeschlossen. Ich für meinen Teil habe ja eine Akademie besucht und habe auch diese Ausbildung größtenteils genossen, weil ich einfach der Meinung war immer, dass ich mich am besten entfalten kann, wenn ich am höchsten Niveau mit den besten Spielern um mich, mich da weiterentwickeln kann, mich matchen kann, konkurrieren kann und auch an der Aufgabe wachse. Du hast einen komplett anderen Weg genommen. Wie siehst du das rückblickend? Hättest du gern damals die Chance gehabt auf eine Akademie? Hättest du damals mit nichts tauschen wollen?
Naja, also sehr, sehr schwieriges Thema, wo man, glaube ich, von vornherein sagen kann, es gibt kein Patentrezept dafür. Wie du sagst, ich habe, ja, bis ich zu Werder Bremen gewechselt bin, mit 18,5 war ich damals, noch keine 19. Da habe ich im Grunde genommen wirklich in meinem Dorfverein gespielt. Wir hatten, glaube ich, gerade mal so eine Taktiktafel und 11 Leibchen. Also viel mehr Ausrüstung hatten wir nicht. Und ich glaube, dass es mir persönlich sehr gut getan hat, dieses Akademieleben nicht mitzumachen, weil ich hatte die Möglichkeit, in jungen Jahren, also mit 13, 14, verschiedene Angebote von St. Pauli und HSV anzunehmen, die auch wirklich interessant waren und die mich auch wirklich gereizt haben, in diesen Klamotten dann auch aufzulaufen und zu trainieren. Aber ich glaube, dass mir meine persönliche Entwicklung einfach gut getan hat, in meinem gewohnten Umfeld zu bleiben, mit meinen Kumpels zu spielen, mit denen ich auch heute noch alle Kontakt habe. Also war wirklich eine besondere Mannschaft. Und nicht diesem Leistungsdruck, der meiner Meinung nach in der Jugend schon sehr, sehr hoch ist, das kannst du vielleicht gleich besser bestätigen als ich, der es nicht erlebt hat, aber ich glaube, dass dieser Leistungsdruck und dieser Erfolgsdruck einfach zu groß ist für einen 14-, 15-, 16-Jährigen. Ich finde, da sollte der Spaß im Vordergrund stehen und natürlich auch die Förderung. Also da gebe ich dir recht, du hast dich mit den Besten gemessen, auch sicherlich täglich im Training. Bei mir war die Konstellation so, und das ist halt auch nochmal hervorzuheben, wir haben auch in der zweithöchsten Klasse unseres Jahrgangs gespielt. Wir haben in der A-Regionalliga damals gespielt, wo auch St. Pauli gespielt hat, und nur HSV war in der A-Bundesliga damals. Also wir haben da schon auch auf einem hohen Niveau gespielt und haben uns schon mit dem Besten gemessen. Aber es war natürlich nicht diese umfangreiche Ausbildung einer Akademie möglich. Und ich glaube, im Nachhinein hatte ich sicherlich Nachholbedarf, als ich zu Werder gekommen bin, im taktischen Bereich. Aber hatte sicherlich auch den Vorteil, dass ich viel intuitiver unterwegs war und nicht so in einem Rahmen gepresst wurde, wie es vielleicht der eine oder andere in meinem Jahrgang war, der halt schon früh Akademiespieler war.
Mhm. Also ich kann nur sagen, ich habe es nicht immer genossen, muss ich dir irgendwo auch recht geben, dass man da reingepresst wird in ein Format und auch rein trainiert wird, dass man vielleicht übertrainiert ist und dass der Leistungsdruck extrem hoch ist. Ich muss aber auch zugeben, ich war nicht diesem größten Leistungsdruck ausgesetzt, weil ich auch nicht das größte aller Talente war und andere viel mehr Förderung bekommen haben als ich, und ich konnte mich quasi im Schatten jener, die damals schon sehr früh Verträge bekommen haben und denen in Aussicht gestellt wurde, dass sie sicherlich Profis wären, im Endeffekt sind sie dann nicht geworden, sind die vielleicht am Druck zerbrochen, und ich konnte mich quasi im Schatten jener entwickeln, denen eine große Karriere zugeschrieben wurde, und mir wurde sie eigentlich nicht so zugeschrieben, muss ich auch sagen. Also ich war nicht das größte aller Talente, ich wurde auch von Position zu Position verschoben, und als ich dann einen Wachstumsschub hatte, wurde ich auf die Innenverteidigerposition geschoben gegen meinen Willen, wo ich dann aber auch meine Karriere hinlegen konnte. Also es gibt natürlich Schattenseiten in der Akademie, und das Auswahlverfahren ist natürlich auch nicht immer das Beste. Aber zu deiner Meinung, kommst du zu deiner Meinung aufgrund dessen, was du alles erlebt hast, durch deine Gespräche, auch durch deine Parallelen, die du in der Karriere zwischen den beiden Welten gesehen hast? Oder war es auch schon damals dein Gefühl, dass du dich da richtig entschieden hast und deine Entwicklung dementsprechend bei SC4 Marschlande besser wäre?
Also ja, also nochmal, also ein Patentrezept können wir, glaube ich, da heute nicht den Zuhörern an die Hand geben, dass das eine das Richtige ist oder das andere falsch. Bei mir war es einfach so, ich habe das aus dem Bauch heraus, auch natürlich immer in Absprache mit meinen Eltern entschieden, die auch gesagt haben, bitte setz nicht alles so früh auf die Karte Fußball, denk bitte an deine schulische Ausbildung, denk an deine berufliche Ausbildung, die ich ja auch noch gemacht habe und dann in Bremen abgeschlossen habe. Ich bin da gelernter Versicherungskaufmann. Heute sicherlich ein Job, den ich glaube ich nicht gemacht hätte, aber trotzdem bin ich froh, dass ich da irgendwie ein zweites Standbein, also eine kaufmännische Ausbildung hatte und vor allem immer auf Nachdruck meiner Mutter auch beendet habe, weil ich natürlich schon sehr schnell von dem Thema Profifußball gecatcht wurde und gemerkt habe, okay, das will ich unbedingt machen. In meinen Jahren als Profi habe ich natürlich jetzt diesen engen Kontakt mit der Akademie nicht gehabt, aber trotzdem habe ich immer ein bisschen links und rechts geschaut und es hat mich interessiert, okay, wie werden die Jungs da, wie wachsen die auf, wie benehmen die sich, wie in welchem Rahmen werden sie gefördert und auch gefordert und teilweise halt auch meiner Meinung nach überfordert. Und da bin ich halt echt zu der Meinung gekommen, also ich habe jetzt selber einen Sohn, der Fußball verrückt ist. Und wenn der irgendwie in 10 Jahren 14 wird, dann und vielleicht auch diese Entscheidung irgendwann mal treffen möchte oder muss, dann wüsste ich ehrlich gesagt nicht, was ich ihm empfehlen würde. Also natürlich muss man dann gucken, okay, wo spielt er jetzt? Welches Niveau hat er da? Ist er da unterfordert oder wird er da genug gefördert? Und wie entwickelt sich da diese Akademie weiter? Ich kann nur aus der eigenen Erfahrung sprechen. Da werden Spieler in der U14, in der U15 am Ende der Saison per Brief quasi informiert, ob sie es in den nächsten Jahrgang schaffen. Also da findet nicht mal ein persönliches Gespräch statt, sondern die sitzen in den Sommerferien zu Hause und kauen an den Fingernägeln, oh, darf ich nächstes Jahr noch beim Verein XY in den nächsten Jahrgang gehen oder muss ich mir was Neues suchen? Und das finde ich halt, also das darf nicht sein, weil in dem jungen Alter gehört halt mehr dazu als nur die Karriere. In den jungen Jahren muss es halt meiner Meinung nach immer noch ein Hobby sein und kein Beruf. Und worüber, glaube ich, auch viele nicht nachdenken, ist diese Frustration, diese Enttäuschung, die so ein Junge dann auch irgendwie erlebt, wenn er halt diesen nächsten Sprung nicht schafft. Und ich glaube, da zerbrechen sehr viele Talente dran, dass sie dann sagen, alles klar, ich habe es jetzt nicht geschafft, dann schaffe ich es nie wieder. Dann verschieben sich die Prioritäten. Und ich glaube, dass da sehr viele durchs Raster fallen. Und als du es gerade gesagt hast, dass du halt behutsam irgendwie im Schatten anderer Talente groß werden konntest, so ähnlich ging es mir dann auch in der Hamburger Auswahl. Dass ich da in meinem Jahrgang einfach vielleicht unter die Top 15 gekommen bin. Also da habe ich keine Rolle gespielt, was die Startelf anging. Und habe da einfach gemerkt, alles klar, nee, da hänge ich noch hinterher, da fehlt mir was. Vor allem auch körperlich habe ich mich halt viel später entwickelt als viele andere in meinem Jahrgang. Und deswegen habe ich auch ganz lange gar nicht diesen Traum geträumt zu sagen, ich werde Bundesligaspieler, sondern ich habe immer nur gesagt, und das hat auch wirklich mein Vater gesagt, und dafür bin ich ihm total dankbar, dass er gesagt hat, Martin, mit deinem Talent traue ich dir die Regionalliga zu, die damals dritte Liga war. Und das hat natürlich gleichzeitig mich motiviert, weil ich sage, boah, wäre schon geil. Und gleichzeitig hat es mir da auch keinen Druck aufgebaut, weil ich sage, okay, das ist realistisch. Und ich glaube, diesen realistischen Gedanken, den haben viele, die in der Akademie sind, einfach nicht mehr, weil für die gibt es dann nur noch ein Ziel und das ist halt das Größte in die Kampfmannschaft.
Und du glaubst oder du weißt, dass dein Vater das die Aussage getätigt hat, um deine Träume zu entschleunigen und um es dir behutsamer zu machen? Oder glaubst du, dass er dir nicht zugetraut hat, die große Karriere?
Beides. Also ich glaube, dass er das selber auch nicht greifen konnte, weil wenn du halt diesen Profiverein und diese Bedingungen nicht kennenlernst und wie gesagt, ich war halt damals kein Topspieler in meinem Jahrgang in Hamburg zu der Zeit, war es, glaube ich, auch einfach nicht realistisch zu sagen, alles klar, der schafft es. Ne? Und trotzdem hat er ja mit der Aussage ja auch eine gewisse Ambition geweckt, zu sagen, ey, bleib dran. du kannst ja trotzdem irgendwie coole Erfahrungen sammeln und vielleicht den einen oder anderen Euro zum Studium oder sonst was dazu verdienen. Also es war halt eine Mischung aus realistischer Aussage und aus Motivation. Und trotzdem war ich nicht überfordert. Und ich sag mal, gerade heute oder heutzutage, und das bekommt man halt ja überall mittlerweile mit, was Jugendtrainer an Druck aufbauen, zum größten Teil, da zählt sicherlich nicht jeder zu. Und noch viel schlimmer, die Eltern, das ist unfassbar. Ich glaube, die Eltern sind heutzutage eigentlich so der schwierigste Faktor in der Karriere eines jungen Spielers, weil da ein Druck aufgebaut wird, ein Traum irgendwie schon von den Eltern gelebt wird, die das Kind erfüllen soll. Ich glaube, da geht ganz viel oder bleibt ganz viel auf der Strecke und geht ganz viel kaputt.
Bin ich bei dir, vor allem, weil sich auch der Fußball weiterentwickelt hat und in der aktuellen Lage ja natürlich sehr, sehr, sehr viel auf Jugend gesetzt wird, auf das Wort fällt so oft im Fußball heutzutage, Wiederverkaufswert, wird sehr viel Jugend gescoutet, sehr viele Junge werden gefördert aus der eigenen Jugend, um irgendwann mal groß Kohle zu machen. Als wir damals zu den Profis kamen, sage ich jetzt mal, waren da mehr arrivierte Spieler, da waren mehr ältere Spieler, da war mehr Erfahrung und die Jungen durften reinschnuppern und wenn sie sich durchgesetzt haben, dürfen sie mittrainieren und dürfen sich anbieten, blöd gesagt. Heutzutage ist es schon so, dass natürlich sehr, sehr viel auf die eigene Jugend gesetzt wird, aus finanziellen Gründen natürlich. Und weil du vorher angesprochen hast, in Hamburg hattest du die Fälle, wo Spieler mit 15 Jahren einen Brief bekommen, was natürlich die Aktion an sich letztklassig ist und man möchte gar nicht ausmalen, was es mit einem 15-Jährigen macht, der so einen Brief erhält und welche psychologischen Schwierigkeiten er davon bekommen kann. Vom Zeitpunkt her ist es trotzdem, glaube ich, besser, du weißt mit 15 irgendwo Bescheid, um auch vielleicht was anderes machen zu wollen oder zu müssen, als mit 21, wenn das jetzt kein Martin Hanig ist, der eine Ausbildung oder einen Abschluss nebenbei hat. Also ich glaube, dann stehst du in einer viel schlimmeren Situation, wenn du mit 21 gesagt bekommst, du, schön, dass du hier warst, du hast es versucht, aber wir haben es immer gewusst, dass du es nicht schaffst, geh deinen eigenen Weg. Und wenn du dann alles rein investiert hast und die Eltern den Sohn quasi nur im Fußballbereich gesehen haben, ich glaube, dann steckt er vor noch größeren Schwierigkeiten, weil dann hat er wichtige Jahre in seinem Leben verloren. Also ich glaube, die Nachricht, die wir da raussenden müssen, ist auf alle Fälle, egal wie lange man es versucht, man darf nie den Plan B zur Seite legen, oder?
Auf jeden Fall. Also da nehme ich auch in erster Linie die Eltern in die Pflicht. Also und das haben meine Eltern mir halt vorgelebt, indem sie gesagt haben, ey, alles auf die Karte zu setzen, jetzt mal unabhängig vom Talent oder vom Glück, am Ende entscheidet ja auch die Gesundheit über eine Karriere. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber bei mir waren in meinem Jahrgang, im Hamburger Jahrgang, bestimmt 3, 4 so talentierte Fußballer, die sowas von das Potenzial hatten, das Hobby zum Beruf zu machen, die aber dann an Verletzungen gescheitert sind. Also das darf man ja auch alles nicht vergessen. Aber da nehme ich in erster Linie die Eltern in die Pflicht zu sagen, ey, fördert eure Kinder, aber überfordert sie nicht und gleichzeitig aber auch die Vereine, dass die Vereine einfach Konzepte haben müssen. Und ich glaube, das haben auch viele, also dass die schulische Ausbildung trotzdem wichtig ist, dass Möglichkeiten da sind, im Verein eine Ausbildung zu machen. Da kann ich mich zum Beispiel dran erinnern, Max hat eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht bei Werder Bremen. Also auch da gibt's die Möglichkeiten und da ist der Verein auch, glaube ich, mittlerweile oder die Vereine mittlerweile so verantwortungsbewusst, dass sie sagen, okay, wir rauben jetzt nicht nur die Jugendlichen aus, sondern bieten denen halt auch eine Perspektive neben dem Fußball. Das ist, glaube ich, schon der Fall. Aber da in erster Linie muss man einfach auch die Eltern an die Hand nehmen und sagen, okay, Leute, der Junge ist ein super Talent. Wenn der sich weiter so entwickelt, dann kann der einen Profivertrag hier unterschreiben und so weiter. Aber bitte setzt nicht alles auf diese Karte. Man weiß nicht, was morgen passiert. Man weiß nicht, ob er sich verletzt, ob ein Unfall kommt oder irgendein anderer Schicksalsschlag, der ihn aus der Bahn wirft. Und da müssen die Eltern halt immer die Augen offen halten und halt im Sinne ihres Kindes entscheiden und nicht im eigenen Sinne oder im eigenen Wunsch leben.
Absolut. Ich glaube, diese Nachricht sollte man auch genau so, wie du es gesagt hast, raussenden. dass es nichts Schlimmeres gibt. Es gibt Schlimmeres, aber es gibt nichts Schlimmeres, am Fußballplatz als Jugendlicher zu stehen und diese fanatischen Eltern am Spielfeld dran zu haben, die ihr Kind ja auf eine Art und Weise unterstützen, dass es nicht nur dem eigenen Kind schadet, sondern auch den Mitspielern schadet. Und ich kann mich auch erinnern, wie ich ein Kind war, als fanatische Eltern am Spielfeldrand Sachen reingerufen haben und Kommentare abgegeben haben. Das hat nicht nur die Jugendlichen irritiert, sondern hat auch mich irritiert und in meiner Leistung geschmälert, weil ich mich dann zu sehr auf diese dämlichen Aussagen konzentriert habe und mich irgendwo auch im Spiel verloren habe. Also deswegen würde ich auch diesen Satz so stehen lassen, dass die Eltern eine Riesenverantwortung tragen. Ein Kind ist ein Kind, ein Jugendlicher muss auch noch geformt werden, geführt werden. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Nachricht, die wir an dieser Stelle beide festhalten, oder?
Ja, finde ich auch.
Wir haben dann uns 2007 in Kanada getroffen, Martin, haben auch dort das Zimmer geteilt. Wir waren ja dann, ab dann nicht mehr auseinanderzubringen. Also wir haben seit unserem ersten Date 2005 in Österreich in der U18 immer die Zimmer geteilt, auch bis hin zum Schluss, bis zu den letzten Spieltagen, wo wir dann beide schon über 60, 70 Länderspiele hatten, haben wir uns nie trennen lassen, haben uns nie für die Einzelzimmervariante entschieden, wo wir dann auch genügend Länderspiele hatten, um das frei zu entscheiden, sind wir immer zusammengeblieben. Diese Freundschaft hat Bestand gehabt, auch diese Zimmerpartnerschaft hat Bestand gehabt. Wir sind dann auch 2007 gemeinsam nach Kanada und haben dort ja ÖFB-Geschichte geschrieben. Wir waren bei der U20-WM in Kanada, haben dort die Vorrunde überstanden, haben dann die USA in einem Primetime-Spiel in der Verlängerung geschlagen. Das hat für Riesen-Euphorie in Österreich gesorgt. Und wenn ich mich richtig erinnere, ist das Event, die U20-WM 2007 plus die Damen-Europameisterschaft vor ein paar Jahren, die zwei erfolgreichsten ÖFB-Turniere, die wir in den letzten Jahrzehnten hatten. Und ich werde noch oft darauf angesprochen. Ich erinnere mich auch gerne daran zurück. Aber das war schon irgendwo für uns beide der Startschuss in die internationale Welt, oder?
Ja, also ich habe ja kurz vor dieser Weltmeisterschaft meinen ersten Profivertrag unterschrieben bei Werder. Und wie du sagst, dann hatten wir einfach so ein geiles Turnier in Kanada, eine so besondere Erfahrung. Auch da irgendwie, kann man ja fast sagen, auch schon wieder wie ein gallisches Dorf, eigentlich mit einer Mannschaft überzeugt, die über ein Teamspirit und weniger über die Stars kam und sind da richtig zu etwas herangewachsen. Und dass dann die Einschaltquoten oder die Aufmerksamkeit in Österreich noch dazu so hoch war, obwohl die Zeiten ja nicht immer wirklich kundenfreundlich waren durch die Zeitverschiebung, haben sich die Leute tatsächlich einen Wecker gestellt oder haben bis spät nachts noch irgendwie am Fernseher gesessen. Das war dann einfach eine großartige Bühne, die wir, glaube ich, sehr für uns genutzt haben. Du ja dann auch kurzfristig noch unser Kapitän geworden bist von dieser Erfolgsmannschaft. Und ja, und dann ging danach im Grunde genommen unsere Reise im deutschen Profifußball weiter.
Das stimmt. Ich kann mich erinnern, Paul Gülwertz hat mich damals zum Kapitän gemacht, habe diese Rolle mit Stolz ausgefüllt, hatte natürlich auch einen heimlichen Kapitän mit mir neben mir im Zimmer liegen. Würde ich ganz kurz eine Geschichte erzählen, an die ich mich sehr gerne erinnere. Da gab es den Mannschaftsrat und nachdem wir die Vorrunde erfolgreich geschafft hatten, kam damals, weil die Euphorie so groß war, der damalige ÖFB-Präsident nach Kanada und wollte mit uns Prämien verhandeln. Und wir im Mannschaftsrat, Martin war ja auch im Mannschaftsrat dabei, haben uns einen Plan zurechtgelegt. Ich sollte der Wortführer sein und wir setzen uns dahin. Der Präsident gerade nach einem 16-Stunden-Flug nach Edmonton war das damals, als er ankam in seinem Schnürdelsamtanzug und völlig verschwitzt, haben wir uns hingesetzt und als ich das Wort ergreifen wollte, sagte Martin Hanig: "So, Herr Präsident, wir wollen das Dreifache." Und den Präsidenten, der hat aus dem Schnürdelsamtanzug bei 35 Grad im Freien noch mehr Schweißperlen aus seiner Stirn rausgedrückt, als uns alle recht war. Ich musste zu schwitzen beginnen, weil das Gespräch nicht sehr gut angefangen hat. Und wie kannst du dich daran erinnern? Was sind deine Gedanken daran? War das ein bisschen Übermut? War das zu großes Selbstvertrauen nach der erfolgreichen Vorrunde? Oder war das deine Art der Verhandlungen?
Es war ja, unverschämt trifft es vielleicht nicht ganz, aber es war übermütig, ja, das stimmt schon. Ich weiß gar nicht mehr, woran ich mich da orientiert habe, ob es jetzt irgendwie an einer deutschen Nationalmannschaft war, wo ich mich irgendwie vorab informiert habe oder was auch immer. Auf jeden Fall, es war im Nachhinein betrachtet total übermütig, aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass es doch nicht unverschämt rüberkam, sondern einfach ein bisschen frech und blauäugig. Und ich glaube, das hat mich auch ein bisschen immer ausgemacht oder beziehungsweise passt ganz gut zu meiner Charakterbeschreibung, dass ich das Herz auf der Zunge trage und lieber dann auch zu aktiv bin als zu passiv. Und das hat sich da in der Situation, glaube ich, zu 100% entfaltet.
Ja, ich kann vorwegnehmen, wir haben die Situation dann auch irgendwo entspannter weiterführen können, haben eine Lösung gefunden. Aber natürlich muss man auch dir zugutehalten, du warst eben gerade frisch in deinem neuen Profivertrag bei Werder Bremen. Du kanntest auch andere Summen als wir alle, die noch in Österreich gespielt hatten. Und du hast natürlich auch die Erfahrung mit deinen deutschen Kollegen, um da auch vielleicht andere Preise aufzurufen, von denen wir nur träumen konnten. Aber wir konnten es regeln, wir haben das dann auch gut ausgesprochen und wir haben auch die WM noch sehr erfolgreich beendet. Ich bin dann nach der WM in den Genuss gekommen, mit Werder Bremen verhandeln zu dürfen, wollte direkt auch an die Weser wechseln, habe das aber dann ein Jahr verschoben, um auch die Europameisterschaft 2008 nicht in Gefahr zu bringen, die Heim-Europameisterschaft, die wir auch gemeinsam gespielt hatten. Da möchte ich auf ein Thema eingehen, Martin, das dann schon ja sehr interessant ist und was ich glaube ich im heutzutage im Fußball vielleicht gar nicht mehr gibt. Du bist nämlich immer einberufen worden, obwohl du bei Werder Bremen nicht die erste Geige gespielt hattest. Also du warst bei Werder Bremen in der Profimannschaft, du warst da sehr oft auch im Kader, hattest aber bei sehr vielen Vorbereitungsspielen für die Europameisterschaft nur in der dritten Liga deine Spielpraxis. Und Josef Hickersberger hat damals entschieden, nee, den Hanno, den mag ich, der bringt mir eine Qualität mit und ist ein Riesenrisiko eingegangen medial, weil er im Prinzip immer jemanden einberufen hat, der zwar Werder Bremen Kaderspieler war, aber du zu dem Zeitpunkt nicht in der ersten Mannschaft in der Bundesliga gespielt hast, sondern eher in der dritten Liga, für die dritte Liga aufgelaufen bist, für Werder Bremen, und hat dir natürlich einen riesen Vorschuss an Vertrauen gegeben, dass du dann auch bestätigen konntest. Aber hättest du diese Entscheidung genauso getroffen an seiner Stelle?
Ja, also man muss natürlich auch fairerweise sagen, also Werder Bremen 2006, 2007, 2008 war natürlich auch ein anderes Werder Bremen als heute. Damals waren sie relativ frisch Double-Sieger. Da haben Spieler gespielt wie Thorsten Frings, Miro Klose, Diego. Das war eine Champions League Mannschaft. Und da dann am Ende des Tages nicht auf so viel Spielzeiten zu kommen als junger Spieler war, glaube ich, keine Schande. Ich weiß noch, Josef Hickersberger hat mich damals nach der U20 WM relativ zeitig kontaktiert und hat gesagt, hör zu, Junge, du hast mir richtig gut gefallen bei der WM und ich würde dich gerne einberufen, aber ich kann dich erst einberufen, wenn du bei den Profis zum Einsatz gekommen bist. Und das habe ich natürlich verstanden, weil auch damals er schon wusste, okay, wenn ich jetzt einen Spieler von der U20 WM einlade, der irgendwie nur in der dritten oder nur in der zweiten Mannschaft spielt bei Werder Bremen, dann wird es schwierig, das den anderen Spielern auch zu erklären, die nicht einberufen werden. Und dann habe ich dann damals mein erstes Spiel in der Champions League Qualifikation bei Dynamo Zagreb gemacht, wurde dann, glaube ich, sofort zum A-Team eingeladen zu Hause gegen Tschechien. Da hattest du, glaube ich, schon zwei oder drei Länderspiele Vorsprung, A-Länderspiele. Und bin ja dann in diesem Spiel eingewechselt worden und habe mit meinem ersten Ballkontakt das 1-1 geschossen. Und habe ich natürlich im Grunde genommen alles Hickersberger zurückzahlen können, was er mir an Vorschuss gegeben hat, weil wie du sagst, die Frage hat sich halt schon gestellt, ist das gerechtfertigt, ist der Junge soweit? Und dann konnte ich da so ein Statement setzen und wusste selber nicht, was da eigentlich gerade passiert, weil auf der großen Bühne bin ich dann doch noch nicht so lang gewesen. Und hab dann im Grunde genommen in der Bundesliga dann immer mal wieder Kurzeinsätze gehabt, hier und da Champions League Erfahrungen gesammelt und bin in der A-Nationalmannschaft dann im Grunde genommen richtig angekommen. Und als es dann zur Euro ging, kann ich mich auch noch dran erinnern, da waren wir in der Vorbereitung zu dieser Euro und ich war so naiv und so sorglos in diesen jungen Jahren, dass ich da in dieser Vorbereitung eigentlich gar nicht realisiert habe, wie wichtig das ist, zu performen. Und hab dann auch wirklich, kann mich noch ganz genau dran erinnern, hab dann so schlecht trainiert und einfach war einfach nicht fokussiert, dass Hegersberger echt mit dem Gedanken gespielt hat, mich nicht mitzunehmen in diesen endgültigen Kader. Und da war es dann auch so.
Hast du das selbst gemerkt? Oder nee, wurde es dir dann zugetragen?
Nee, ich hab's erst dann gemerkt, als er die Entscheidung verkündet hat, habe ich eigentlich gemerkt, wie fahrlässig ich war in diesen Wochen der Vorbereitung. Und da war halt auch eine Sache ausschlaggebend und vielleicht kannst du dich da auch noch dran erinnern, da haben wir in Graz noch das letzte Testspiel gehabt. Ich muss jetzt lügen, gegen wen es war.
Es war gegen Nigeria. Wir haben zu Hause gewonnen, aber wir beide mussten auf der Bank Platz nehmen und wir wussten nicht so recht, was mit uns geschieht.
Genau, und dann sind wir beide noch eingewechselt worden und ich glaube, du hast mir sogar, du bist, glaube ich, auch im defensiven Mittelfeld eingewechselt worden, total untypisch, und hast mir dann noch den Assist geliefert zum, weiß nicht, 4-2-Endstand oder 4-0, 4-1. Genau. Ja, irgendwie genau. Sowas, also ja, das vierte Tor war es. Ich habe noch das vierte Tor geschossen und ich glaube, da habe ich echt den Kopf aus der Schlinge gezogen. Also, dass der Hickersberger dann einfach gesehen hat, alles klar, der Hanno ist ein sorgloser Scheißer. Aber wenn es drauf ankommt,
Piefke.
Ja, wenn es drauf ankommt, ist der kleine Piefke da. Und das hat er damals noch in diesem Kreis, wo er dann seine Entscheidung verkündet hat, welche Spieler halt nicht dabei sind. Unter anderem ja, glaube ich, damals Marc Janko, den es erwischt hat.
Genau.
Und da hat er dann zu mir, zu meiner Person gesagt: Hanno, du hast irgendwie die letzten Wochen hier im Training teilgenommen, wie ein Phantom oder wie ein Geist. Also ich habe dich gar nicht wahrgenommen, aber du hast in den Spielen abgeliefert und deswegen nehme ich dich mit. Und da hat sich bei mir im Magen das so umgedreht, dass ich so haarscharf an dem Streichen des Kaders vorbeigeschrammt bin, dass ich da echt eine Erfahrung fürs Leben mitgenommen habe. Ey, Fußball ist auch ein Beruf. Also du musst auch da irgendwie es schaffen, fokussiert zu sein.
Und kamst du zu so einer Situation nochmal in deiner Karriere? Oder war das für dich so lehrreich, dass du gesagt hast, das hat sich so eingebrannt, das ist wie eines meiner Tattoos, die ich auf meinem Körper trage, das bleibt mir, das ist eine Narbe, mit der ich gut davongekommen bin, aber ab jetzt nicht mehr so?
Ja, hat sich schon eingebrannt, auf jeden Fall. Also das war, das war eine Erfahrung, die mich gezeichnet hat über die Jahre und wo ich einfach gemerkt habe, ey, es werden keine Geschenke verteilt. Ne? Du musst dir das erarbeiten und in dem Fall habe ich wirklich Glück gehabt und noch ein Geschenk bekommen, aber auch nur aufgrund dessen, dass ich halt in anderen Situationen dann performt habe. Und ich war oder ich bin grundsätzlich immer ein Typ, der sehr locker durchs Leben geht, der eigentlich jeden Tag mit sehr viel Spaß aufsteht und auch immer in die Kabine und zu den Mannschaften gefahren ist. Und das war halt dieser schmale Grat, der wurde mir doch immer wieder vorgeworfen, ey, auf der einen Seite bist du super locker, bringst geile Stimmung in die Mannschaft, aber manchmal überspanne ich halt auch den Bogen und verliere die Ernsthaftigkeit. Und das war immer so die Gratwanderung, die ich schaffen musste, für mich persönlich. Und das habe ich dann aber, glaube ich, im Laufe der Jahre dann wirklich immer besser hinbekommen.
Die Euro 2008 war dann nicht der größte Erfolg. Ich glaube, wir sind auch irgendwo an unseren Erwartungshaltungen an uns selbst gescheitert, haben dennoch eine Spannung erzeugen können, indem wir im letzten Spiel ein Endspiel gegen die Deutschen hatten. Da hast du dich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt mit einer Aussage in den Medien. Ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst. Die Piefke scheißen sich in die Hose. Das war natürlich getragen von Euphorie. War das wieder ein Fehler, der dir unterlaufen ist? Oder ist es war das einfach irgendwo ein Spannungsbogen, den du aufziehen wolltest, um in Österreich für noch mehr Euphorie zu sorgen und für noch mehr Wille, dieses Spiel zu gewinnen, oder war das im Nachhinein gesehen ein Fehler, den du da getätigt hast?
Nee, das war überhaupt kein Fehler und überhaupt keine bewusst getätigte Aussage, sondern das war echt eine Erfahrung fürs Leben, was die Arbeit mit den Medien angeht. Und zwar war die Situation damals so, ich wurde in der Mixzone gefragt, kurz zur Erklärung, in der Mixzone gehen halt wir Spieler durch, da stehen die verschiedenen Medien, also von Fernsehen über Radio bis hin zu den Printmedien und versammeln sich dann halt mit mehreren Mikros oder Aufnahmegeräten vor dem Spieler und dann werden verschiedene Fragen gestellt und jeder zeichnet da mit oder schreibt mit und ich wurde in dieser Mixzone, ich glaube ein, zwei Tage vor dem letzten Gruppenspiel gegen Deutschland wurde ich gefragt, oder wurde auf die Situation angesprochen, wie denn jetzt so der Druck auf uns lastet und ob wir uns in diesem Spiel, und wortwörtlich wurde ich gefragt, ob wir uns vor diesem Spiel in die Hosen scheißen. Und daraufhin habe ich halt nur geantwortet, also wenn der Druck irgendwo liegt, dann ist es bei den Deutschen, weil die ja zu dem Zeitpunkt auch noch nicht fix für die Endrunde qualifiziert waren. Und dann habe ich gesagt, wenn jemand den Druck hat und wenn sich jemand in die Hosen scheißt, dann sind es die Deutschen. Und genau dieses Zitat wurde halt so dann als Überschrift genommen, natürlich in dem Fall aus dem Kontext gerissen. Und wo ich im Nachhinein sage, also klar, die Medien haben es dankend angenommen und ich bin halt echt in eine Falle getreten. Und deswegen war es dann halt aus dem Kontext gerissen, war es total frech und übermütig auch wieder. Aber wenn man dann halt den Kontext sieht, dann sagt man, okay, das war eigentlich total nachvollziehbar, weil wir natürlich eine Underdog-Rolle hatten und die Deutschen haushoher Favorit. Und so war das dann auch am Ende gemeint.
Ja, wir wissen alle, wie das ausgegangen ist. Deutschland hat durch einen Ballack-Freistoß die nächste Runde erreicht. Wir mussten leider abreisen. Ich bin dann nach der Europameisterschaft nach Bremen gekommen, 2008 im Sommer. Ich war sehr, sehr froh, dass du schon dort warst, Martin, und mich eingeführt hast als Freund. Ich kann mich auch noch ganz genau erinnern, dass ich 3 Tage vor Trainingsstart in Hamburg gelandet bin, du mich mit deinem Auto abgeholt hast. Ein befreundeter Bildjournalist hat auf uns gewartet, hat uns direkt ins Visier genommen. Wir sind dann gemeinsam nach Bremen. Du hast mir schon deine Freunde vorgestellt. Du hast mich auf Gefahren hingewiesen, bin dann trotzdem in das ein oder andere Fettnäpfchen getreten, auch was medial anbelangt. Aber wir hatten dann ein gemeinsames Jahr bei Werder Bremen mit extrem viel Höhen und extrem vielen Tiefen. Natürlich muss man sagen, es war ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr. Wir durften gemeinsam Ende des Jahres den Pokal in Berlin stemmen. Das DFB-Pokale hatten wir damals gegen Leverkusen gewonnen. Aber eine Woche davor haben wir auch das Europa-League-Finale, oder damals hieß es noch UEFA-Cup, in Istanbul gegen Schachtja Donetsk in der Nachspielzeit 2:1 verloren. Ich kann mich an die Tränen erinnern, die wir dann am Platz vergossen haben, weil es irgendwie schon sehr traurig war, nach so einer langen, intensiven Saison im Finale zu verlieren. Gott sei Dank konnten wir eine Woche später diesen DFB-Pokal holen und die Saison war gerettet. Und da hat man auch gesehen, wie nahe Freude und Trauer beieinander liegt und wir dort im Prinzip aus dem Tal der Tränen eine Woche wieder später auferstanden sind und uns dort den Pokal geschnappt haben. Unser erster Pokal, ich glaube auch dein einziger Pokal, stimmt das?
Ja, stimmt.
Auch bei mir mein einziger Pokal, also schön, dass wir da auch diese Verbundenheit haben. Und dann haben sich unsere Wege getrennt. Du hast im Laufe der Jahre in Deutschland Karriere gemacht, aber nicht mehr bei Werder Bremen, sondern bist dann nach Düsseldorf in die zweite Liga, um mehr Spielpraxis zu holen, hast dort die Liga zerschossen, bist dann nach Stuttgart gegangen, wo wir dann wieder einige Male aufeinander getroffen sind und auch uns duelliert haben, du als Stürmer, ich als Innenverteidiger. Wie hast du diese Duelle empfunden?
Ja, war natürlich immer besonders. Also ich bin damals von Bremen gegangen, weil, wie du sagst, der endgültige Sprung und die Spielzeit war einfach zu gering und ich musste jetzt im Sinne meiner Karriere einen Schritt zurück machen, um dann auch nochmal in der Bundesliga angreifen zu können. Das habe ich mit der Ausleihe nach Düsseldorf getan, hatte da ein super Jahr und habe da in dem Jahr im Grunde genommen für mich gemerkt, alles klar, ich kann Profifußball, auch wenn es in dem Fall zweite Liga war, habe ich da in 30 Spielen 13 Tore geschossen, noch ein paar Vorlagen geliefert, eine sehr gute Saison gespielt, bin dann von da aus von Stuttgart quasi gekauft worden und bin in Stuttgart dann zum richtigen Bundesliga-Profi gewachsen. Und ja, da waren natürlich die Duelle gerade mit Werder Bremen für mich immer was Persönliches, weil gar nicht, weil ich da jetzt irgendwie böses Blut oder verbrannte Erde hinterlassen habe, sondern in erster Linie deswegen, weil ich im Grunde genommen Werder Bremen zeigen wollte, ey, hier Leute, ihr habt euch damals falsch entschieden, mich ziehen zu lassen. Ihr hättet mich mal lieber zurückholen sollen, weil ich kann Bundesliga und habe da gegen Werder Bremen natürlich immer ja besonderes Spiel gehabt, gerade dann auch natürlich mit dir und auch mit anderen Freunden, die ich in der Zeit dann gefunden habe, war es immer eine besondere Konstellation und ich glaube, meine Quote, ohne sie jetzt zu kennen, war auch gerade gegen Werder dann nicht so schlecht. Also ich habe ganz das eine oder andere Tor geschossen.
Kann mich auch erinnern, leider. Aber ich kann mich auch erinnern an diese Szene, als wir mal in Bremen gespielt hatten. Du hattest einen Elfmeter verschossen vor der Ostkurve.
Ja.
Du hattest dann auch die rote Karte gesehen und dein Abgang, wenn ich mich richtig erinnere, war nicht auf die Art, schaut her, das habt ihr an mir verpasst, sondern der Abgang war eher irgendwo eine Hassliebe. Warum ich darauf eingehe, ist die Tatsache, dass du in späteren Jahren zurück zu Werder Bremen gegangen bist und ich damals den Eindruck hatte, bei diesem Abgang mit deinem verschossenen Elfmeter, mit der roten Karte und der Abgang über die Ostkurve, zur Erklärung, da stehen die Hardcore-Werder-Fans, der Abgang von deiner Körpersprache, der Abgang von auch, ja, von wie du runtergegangen bist, der war so, als würdest du mit Werder Bremen abgeschlossen haben und irgendwo diese Hassliebe, den Eindruck hatte ich, dass der irgendwo nicht ins Positive mehr schwenken könnte. Und du bist aber dann 2018 zurück zu Werder Bremen. Kannst du dich an diesen Moment erinnern, als du damals aus dem Weserstadion gegangen bist mit deiner roten Karte und mit den Gefühlen? Kannst du dich darauf noch irgendwo konzentrieren, wenn ich jetzt dich darauf anspreche?
Ja, total. Also ich weiß genau, wie es damals war. Ich weiß auch noch, ich glaube, Wolf war im Tor und ich habe mir den Ball zurechtgelegt. War, glaube ich, mein erster und einziger Elfmeter in der Bundesliga, den ich geschossen habe. Und weiß noch genau, dass du hinter mir standst und dem Torwart auf jeden Fall ein Zeichen gegeben hast, weil du mich natürlich aus dem Nationalteam kanntest. Wir haben, glaube ich, gefühlt nach jedem Training haben wir uns immer noch zum Elfmeterschießen begeben und haben uns da duelliert. Natürlich auf lustige Art und Weise, aber du wusstest eigentlich, wohin ich schieße. Und diesen Gedanken hatte ich bei diesem Elfmeter tatsächlich im Hinterkopf, dass Basti jetzt gerade hinter mir steht und dem Torwart ein Signal gibt. Und normalerweise bin ich einer, der zu 90% seiner Elfmeter in die linke Ecke geschossen hat. Und bei dem Spiel habe ich gedacht, alles klar, Basti gibt den jetzt 100%igen Zeichen, ich muss rechts schießen. Und schießt dann tatsächlich rechts oben an den Außenpfosten, also ja, mehr oder weniger kläglich. Komischerweise ist der Wolf aber auch in die Ecke gesprungen, also entweder konnte er dein Zeichen nicht deuten oder du hast mich nochmal doppelt zurückgelesen und hast gedacht, alles klar, Hanno denkt jetzt nach und dann muss ich doch in die andere Richtung zeigen. Wie auch immer, auf jeden Fall verschossener Elfmeter, dann noch eine bittere gelb-rote Karte, weil es meiner Meinung nach kein gelbwürdiges Foul war und dann bin ich wirklich von der Mittellinie diesen Walk of Shame auf die Ostkurve zugegangen. Und hab mich in dem Moment wirklich sowas von geärgert, dass das halbe Stadion mich ausgepfiffen hat, weil ich dachte, mit welcher Begründung? Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen in meiner Bremer Zeit. Ich habe mir in dem Spiel oder überhaupt gegen Bremen nie irgendwie besonders giftige Emotionen oder sowas zukommen lassen, dass ich jetzt gesagt habe, okay, da bin ich übermotiviert oder da feiere ich das Tor besonders groß, sondern bin immer sehr, sehr fair und freundlich mit allen umgegangen und auch ja auch heute noch mit allen Mitarbeitern sehr, sehr gut auseinandergegangen und wurde dann so gallend ausgepfiffen, dass ich dann gesagt habe, alles klar, jetzt genieße ich genau diese negative Stimmung und bin auf diese Ostkurve zu, habe in diese Kurve geguckt, habe versucht, mich mit jedem Fan kurz Augenkontakt zu halten und habe dann irgendwie 20, 30 Meter oder so ungefähr auf 16 Meter Höhe habe ich dann ganz genüsslich in die Knie gegangen, habe meine Stutzen runtergezogen, habe meine Schienbeinschoner rausgezogen und habe diesen Walk of Shame so richtig, richtig genossen, weil ich dann gedacht habe, alles klar, ich habe keine andere Möglichkeit, auf diese Leute zu reagieren, die mir meiner Meinung nach gerade Unrecht tun. Und habe das, glaube ich, in einer Art und Weise getan, die dann schon richtig gut ankam. Also ich kann mich daran erinnern, danach haben wir, glaube ich, noch gesprochen und ich war noch bei euch in der Kabine, habe dann auch mit dem einen oder anderen Therapeuten und Betreuer von Werder geredet und alle haben gesagt, Alter, Hanno, was für ein geiler Abgang.
Was für ein Typ.
Ja, es war dann aus dem Bauch heraus und habe mich ungerecht behandelt gefühlt und habe es im Grunde genommen dann so gezeigt.
Aber das hat deine Liebe an den Verein, hat da nichts dazu beigetragen, dass du später ohne schlechte Gefühle nach Werder zurückgekehrt bist, hast ja weiterhin Kontakt gehalten mit den Verantwortlichen, mit den Physiotherapeuten, mit den Vereinsbossen, sodass deine Rückkehr 2008 da kein Thema mehr war und du natürlich völlig frei da zurückgekehrt bist, oder?
Ja, also es war, da lag überhaupt nichts in der Luft. Der eine Fan hat es mir vielleicht noch übel genommen, aber alle, die mich kennen, alle, die mich kennengelernt haben, die wissen, glaube ich, dass ich da wirklich ein ganz, ganz normaler Typ bin, der kommunikativ und offen ist und dementsprechend, glaube ich, habe ich da auch denjenigen, der es dann wissen wollte, dann überzeugen können, dass ich dann hier wieder an richtiger Stelle bin. Und hatte dann noch im Grunde genommen sehr cooles und intensives Jahr bei Bremen.
Ja, 2015 haben sich dann unsere Wege getrennt. Ich bin dann nach England abgehauen. Du bist in Deutschland geblieben. Unser letzter gemeinsamer großer Auftritt war dann die Qualifikation zur Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Auch das Turnier dann. Aber ich glaube, so eine Euphorie, die wir ausgelöst haben mit so einer Qualifikation bis zum Turnier 2016, die war gigantisch. Ich glaube, du warst auch in der Form deines Lebens, hast dort auch das Spiel deines Lebens gemacht in dieser Quali, wenn ich das so sagen darf, in der Nationalmannschaft in Schweden. Würde ich auch als mein bestes Spiel in der Nationalmannschaft deklarieren. Wir haben Schweden 4-1 geschlagen, haben uns qualifiziert. Und ja, gibst du mir recht, dass das sicherlich dein bester Auftritt je in der Nationalmannschaft war?
Also es gab viele sehr gute.
Aber dafür reicht die Zeit nicht aus im Podcast.
aber ich gebe dir recht, also es war ein geiles Spiel. Ich habe 2 Tore geschossen, mir gelang gefühlt irgendwie jede Aktion. Ich habe Zlatan in meinen Schatten gestellt. Und
Das hatte ich gemacht.
Ja, Also du hast ihn quasi aus dem Spiel genommen und ich habe ihn dann in Schatten gestellt. Also was die Performance anging, was auf Offensivspieler-Performance anging. Und wenn ich auch über diese Euro 2016 nachdenke, dann denke ich natürlich in erster Linie immer auf den Weg oder über diesen Weg dorthin nach diese Qualifikation, die wir da abgeliefert haben. Wir haben angefangen, glaube ich, mit einem 1-1 zu Hause gegen Schweden. Das war das erste Spiel, wo irgendwie dann schon auch in Österreich die Stimmung rumging, okay, das war's. Also wirklich nach dem ersten Spiel hat man gedacht, es ist alles gelaufen, jetzt ging schon die Hochrechnung los und schaffen wir es überhaupt oder werden wir irgendwie nur so ein lucky Zweiter, der dann noch die Qualifikation mitschafft. Und ab dem Moment sind wir komplett durch die Gruppe marschiert, haben wirklich eine Euphorie und eine Stimmung erzeugt, intern wie extern, die, glaube ich, seinesgleichen gesucht hat, haben die Gruppe dann am Ende mit 28 Punkten und keiner Niederlage abgeschlossen und sind nach diesem 4-1 in Schweden dann im Grunde ein Geheimfavorit geworden für diese Euro 2016, wo ich da auch echt zugeben muss, wo man angefangen hat zu träumen. Man hat geträumt, irgendwie alles klar, Viertelfinale, vielleicht Halbfinale, ist möglich mit dieser Mannschaft. Wir sind endlich da, wo wir unbedingt sein wollten. Ja, und dann kam der tiefe Fall.
Träumen und blenden lassen, würde ich es bezeichnen. Also wir haben berechtigt geträumt. Ich glaube auch, wir sind berechtigt als Black Horse, als Geheimfavorit bezeichnet worden, aber haben diesen Erwartungen ja nicht standhalten können, haben sie nicht erfüllen können. Da will ich gleich die Brücke schlagen, Hanno. Ich glaube, wir brauchen jetzt nicht zu sehr unsere Leistungen 2016 da besprechen. Ich glaube, das ist 10-mal durchbesprochen worden, das Thema. Jeder Experte hat sich geäußert. Ich glaube, wir waren live dabei. Wir wissen, dass es viele Probleme gab. Ein Problem war auch, dass Martin Hanig fast nicht mitfliegen durfte, weil er seinen Reisepass vergessen hatte beim Abflug nach Frankreich. Und wir die Probleme hatten, weil natürlich auch die Terrorgefahr in Frankreich war, dass wir Angst hatten, du kommst nicht mit. Du warst dabei, du hast 2 Europameisterschaften für Österreich gespielt und jetzt steht die 3. Europameisterschaft an. Und ich möchte dich fragen, inwiefern du jetzt, nachdem du ja ein paar Jahre schon nicht mehr dabei warst oder zurückgetreten bist, wie du die Europameisterschaft verfolgen wirst, was du Österreich zutraust, was die Vor- und Nachteile sein könnten aufgrund der aktuellen Stimmungslage und ob du für Österreich bist oder ob du die Erde Deutschland-Spiele anschaust.
Also sowohl als auch. Natürlich verfolge ich die Europameisterschaft mal intensiver, mal weniger intensiv dieses Jahr. Ist sicherlich ganz interessant, weil Österreich wieder dabei ist. Die Deutschen verfolge ich natürlich auch automatisch immer. Ich werde die Europameisterschaft dann auch teilweise als Experte verfolgen. Bin dafür Magenta TV in Deutschland für das erste Spiel gegen Nordmazedonien im Einsatz und im letzten Spiel gegen die Ukraine. Ich bin da wirklich zwiegespalten, was das österreichische Team angeht. Auf der einen Seite sage ich, ist das Potenzial meiner Meinung nach mindestens genauso hoch wie 2016, wenn nicht sogar fußballerisch besser. Was mir ein bisschen fehlt, ist so die Offensivpower, also der Killer, der Torjäger, so wie es Marc Janko war in der Qualifikation für uns, also einer, auf den man sich einfach verlassen kann, wo man weiß, okay, auch wenn er vielleicht nicht das ganze Spiel da ist, wenn wir ihn brauchen, macht er das Tor. Da fehlt mir so ein bisschen einer, wo ich dachte, okay, vielleicht kann der Sasa Kalajdzic diese Rolle einnehmen. Das ist natürlich auch sehr jung, hat jetzt auch seine erste Profisaison hinter sich. Das wird alles auch eine hohe Belastung sein. Und dann aufgrund dieser neuen Konstellation, aufgrund dieses neuen Setups der Euro an sich, glaube ich, muss Österreich in die nächste Runde einziehen.
Also ausscheiden ist wieder ein Misserfolg und sich zu qualifizieren für die nächste Runde wäre schon als Erfolg zu werten, oder?
Wäre ein Erfolg, aber auch meiner Meinung nach sollte das oder wird das der Maßstab sein, weil ich glaube aber auch selbst Nordmazedonien ist nicht nur mit dem olympischen Gedanke dabei, sondern sagt auch, so, wenn wir jetzt schon dabei sind, dann versuchen wir auch vielleicht das etwas größere Wunder zu schaffen. Aber für Österreich muss klar sein, die nächste Runde ist das Ziel.
Und ich glaube, 2016 sollte auch ein Warnschuss gewesen sein, weil auch da meiner Meinung nach die Gruppe ähnlich stark einzuschätzen war oder ähnlich überschaulich einzuschätzen war, wie es 2021 ist, oder?
Ja, und ich glaube auch, dass diese Euro 2016 oder hoffe es, dass das halt auch dazu beigetragen hat, dass diese Erwartung und dieser interne Druck, den wir uns damals vielleicht gemacht haben, dass der dadurch geringer ist und kleiner und dass die Mannschaft, da wo ja auch einige 2016 dabei waren, auch daraus gelernt hat, okay, wisst ihr was, wir träumen mal nicht, sondern wir versuchen erstmal anzukommen, abzuliefern und schauen dann, wohin die Reise geht. Dass das dazu auch beiträgt, dass die Mannschaft fokussierter vor allem auch gleich in dieses erste Spiel gegen Nordmazedonien geht.
Ja, stimmt. Hoffen wir das Beste. Ich werde mir das anschauen, wenn du auf Magenta TV Österreich-Spiele kommentierst. Du bist ja auch bei Servus TV schon ein paar Mal im Einsatz gewesen. Fand dich da relativ gut, sehr, sehr sprachgewandt, sehr, sehr gute Aussagen. Also ich werde mir das anschauen und auch die Hörer wissen jetzt, wo Martin Hanig auftreten wird. Zur Nationalmannschaft nochmal zurückzukommen. Ich möchte das Thema auch Rücktritt besprechen. Es war zum Zeitpunkt, wo du eigentlich noch voll im Saft warst, wo du bei Hannover 96 unter Vertrag warst, dort performt hast, dann auch zu Werder Bremen nochmal zurückgekommen bist. Hast du die Karriere 2017 für die Nationalmannschaft beendet? Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, als mein Telefon geläutet hat und du mich angerufen hast, nachdem du einberufen wurdest von Franco Foda, dem Neo-Teamchef damals, und mir irgendwo dein Herz ausgeschüttet hast und deine Gedanken geteilt hast, dass du nicht mehr hundertprozentig mit dem Herzen dabei sein kannst, dass du sehr stark überlegst, ihn am nächsten Tag anzurufen und deine Einberufung abzusagen, weil du nicht mehr dieses Feuer hast, weil du nicht mehr diesen absoluten Willen hast, weil du näher an deiner Familie bleiben willst und diese Länderspielpausen dir sehr viel Kraft geraubt haben und du das nicht mehr in dem Umfang haben willst. Was hat denn schlussendlich den Ausschlag gegeben, warum du das in der Blüte deiner Karriere gemacht hast? War das das Thema, dass du sagst, du möchtest eine große Rolle spielen bei Hannover oder damals dann auch noch danach bei Werder, dass du nicht mehr hundertprozentig sicher warst, dass du in der Nationalmannschaft erste Elf warst? War das auch irgendwo eine Müdigkeit, die über das Jahrzehnt entstanden ist? Was würdest du als diesen Hauptgrund beziffern, der dich zu dieser Entscheidung dann gedrängt hat?
Ja, es war die Summe aus verschiedenen Dingen. Also in erster Linie natürlich ist damals mein Sohn zur Welt gekommen oder war kurz davor zur Welt zu kommen. Dann gab's
dein zweites Kind.
Mein zweites Kind, genau. Dann hat der Umbruch stattgefunden mit Franco Foda als neuen Trainer. Neue Spieler wurden einberufen. Also ich sag mal so diese Truppe, die sich da über Jahre entwickelt hat und zusammengefunden hat, die wurde zu Recht dann auch wieder neu sortiert. Und dann einfach auch diese, wie du sagst, diese Belastung, dieses Reisen innerhalb der Länderspielpause, dieses zusätzliche Training, zusätzliche Spielen. Jeder, der mal eine Länderspielpause dann zu Hause erlebt hat oder im Verein, der weiß, da gibt's ein verlängertes Wochenende frei, da kommen wir mal, da ist unter der Woche kein intensives Training, sondern es ist wirklich mal Zeit, so ein bisschen zu resetten und sich zu erholen. Und das war halt, wie du sagst, ein Jahrzehnt lang nicht der Fall, sondern ich war fast immer dabei, wenn ich nicht verletzt war. Und das war so die Summe daraus, war für mich dann, und dieser Faktor, wie du auch gesagt hast, dieses endgültige Brennen, das hat sich bei mir durch diesen Umbruch, ist diese Flamme nicht erloschen, aber ist halt so klein geworden, dass ich gemerkt habe, das Opfer, die Familie zu verlassen und zwei Wochen unterwegs zu sein, wiegte schwerer als die Vorfreude oder der Spaß am Nationalteam. Und das war für mich dann irgendwie so ein bisschen der endgültige Punkt oder der endgültige Entschluss zu sagen, es ist jetzt der Zeitpunkt abzudanken. Und natürlich war auch irgendwie noch so dieser Faktor, spielte da so ein bisschen mit rein, dass ich sage, okay, jetzt kann ich jetzt noch entscheiden. Jetzt sage ich, ich gehe als Stammspieler, übertrieben gesagt. Ob ich das bei Franco Foda gewesen wäre, sei mal dahingestellt, aber zu dem Zeitpunkt bin ich als Stammspieler gegangen. Und ich überlasse diese Entscheidung nicht jemand anderem, indem er sagt, es reicht nicht mehr oder wir brauchen dich nicht mehr.
Okay, dann möchte ich mit dir, Hanno, jetzt über Sachen reden, die natürlich nicht in der Öffentlichkeit gestanden haben, aber die natürlich mich interessieren, beziehungsweise auch sicherlich die Öffentlichkeit irgendwo auch interessiert. Du bist auch ein Mann von Gegensätzen. Du bist 2016 in China gewesen. Hat es damals ein Millionenangebot, damals von einem Verein, ich kann ihn nicht aussprechen, den Felix Magath trainiert hatte, konntest du nach der Euro dorthin wechseln, hättest du dir dort ein sicherlich Riesenvermögen anhäufen können und spielst aber jetzt 4 Jahre später beim TuS Dassendorf in der 4. oder 5. Hamburg-Liga und das sind zwei brutale Gegensätze. Wie kam es dazu, dass du China damals ausgeschlagen hast? Und wie kommt es, dass du jetzt in der 5. Liga spielst und dem Profi-Dasein ein Ende gesetzt hast?
Ja, ich kann mich noch daran erinnern, wir haben das Thema bei der Euro 2016 immer mal wieder beim Essen gehabt am Tisch. China war damals sehr groß aktiv, hat den Transfermarkt im Grunde genommen aufgewühlt. Und wir haben da gesessen und mein Vertrag ist ausgelaufen in Stuttgart und ich war nach dieser Euro ja im Grunde genommen Free Agent. Und und haben dann darüber gesprochen, was macht ihr, wenn ihr ein brutales Angebot aus China bekommt? Und da habe ich schon damals gesagt, ich hoffe, dass ich gar nicht diese Entscheidung treffen muss. Also ich hoffe, dass ich dieses Angebot gar nicht erst bekomme, weil wenn dann, wie du sagst, so viele Millionen auf dem Blatt Papier stehen und du aber auch weißt, welches oder zumindest denkst, welches Opfer du bringen musst, dann ist das eine schwierige Entscheidung. Und diese Entscheidung musste ich dann am Ende doch treffen, weil der Club aus Jinan, damaliger Trainer war Felix Magath, der mich unbedingt holen wollte, der hat mich kontaktiert, hat mir, wie du schon gesagt hast, wirklich ein unfassbares Angebot unterbreitet, bei dem ich gesagt habe, ich muss es mir anschauen. Ich kann dieses Angebot nicht einfach aus der Ferne ablehnen, sondern muss gucken, was erwartet mich da eigentlich. Bin dann mit meinem Berater damals nach Hongkong geflogen, habe einen Tag in Hongkong verbracht, weil ich auf mein Visum gewartet habe und habe Hongkong kurz kennengelernt und habe gedacht, boah, China ist überhaupt nicht so, wie man sich das vorstellt. Ne? Total international, eigentlich alles auf Englisch beschrieben, alle Straßenschilder, alle Restaurants haben englische Karten gehabt und so weiter. Und habe gedacht, ja, okay, geil. Bin dann einen Tag später weitergeflogen in die Provinz mit über 8 Millionen Einwohnern, muss man dazu sagen. Ich bin gelandet, es war sehr nebelig und der Nebel hat sich dann als Smog herausgestellt. Bin dann in die Innenstadt gebracht worden, wo wir uns da im Hotel getroffen haben. Da hat mein Berater die letzten Feinheiten des Vertrages geklärt. Ich habe die Zeit genutzt und bin mal um den Block gelaufen.
Flüchten.
Ja, bin mal wirklich dann rumgelaufen und habe gedacht, okay, komm, ich versuche mal so einen Eindruck zu gewinnen. Bin dort rumgelaufen und habe gemerkt, ich bin noch ein viel, viel größerer Fremdkörper als im Nationalteam. Ich wurde angeschaut wie ein Außerirdischer. Ich war gefühlt der einzige Europäer in dieser Straße, die aber gut besucht war. Und habe dann einfach im Bauch gemerkt, boah, das kann ich nicht. Ja? Und habe dann auch relativ schnell meinen Berater signalisiert, ey, ich kann das hier nicht machen und so. Ne? Ich habe so ein schlechtes Bauchgefühl. Ich will einfach nur noch nach Hause. Der hat mich beruhigt oder hat mich versucht zu beruhigen. Beruhigt hat er mich nicht. Hat mich versucht zu beruhigen. Hat gesagt, komm, alles gut. Guck dir nochmal das Trainingsgelände morgen an. Wir machen den Medizincheck aus Höflichkeit. Und nein sagen kannst du jederzeit. Ich, ja, alles klar. Hab die Nacht kein Auge zugemacht. Also wirklich, hab vielleicht eine Stunde geschlafen. Bin im Zimmer hoch und runter getigert. Hab meine Familie vermisst. Hab richtig Heimweh gehabt. Wirklich richtig Heimweh, wie ein kleiner Junge. Bin dann am nächsten Tag zum Medizincheck. Der Medizincheck war sowas von schlecht. Ich wurde gefragt, ob ich Alkoholiker bin, weil mein Blutdruck so schlecht war. bin ich nicht. Bin dann in die MRT-Röhre gekommen, was ich irgendwie in meinem Leben, glaube ich, schon 100 Mal gemacht habe. Aus verschiedenen Gründen habe in dieser Röhre innerhalb von 2 Minuten Platzangst bekommen. Also meine Psyche hat komplett verrückt gespielt, wirklich komplett. Bin dann halt auch immer wieder zu meinem Berater. Ich sage, ich habe Hunger, lass uns bitte was essen. Wir in die Kantine, ich konnte nichts essen. Also ich war von oben bis unten im Grunde genommen komplett fix und fertig. Hab dann das Angebot in dem Sinne abgelehnt, indem ich gesagt habe, das ist eine schwierige Entscheidung hier. Ich muss das mit meiner Familie zu Hause besprechen und die kriegt schnellstmöglich eine Antwort. Das habe ich auch nur so formuliert, damit sie sich nicht irgendwie verarscht fühlen und mir dann noch irgendwie, keine Ahnung,
Ausreisestopp
verhängen. Ja, genau, also so total negativ gedacht, denkst du ja, okay, die können jetzt irgendwie mit dir machen, was sie wollen. Also fühlt sich dann halt in so einem Film. Und bin dann wirklich zum Flughafen gefahren und ab dem Moment, als das Flugzeug abgehoben ist aus China, ist bei mir wie ein Scheiter umgelegt, also wirklich da ein Stein von Herzen gefallen und gesagt, alles klar, ich komme jetzt wieder nach Hause. Und da habe ich dann einfach gemerkt, ich kann diese Entscheidung nicht treffen und auch nicht für meine Familie, für mein damaliges 3 Monate altes Kind, weil die wären auf jeden Fall mitgekommen, eine Fernbeziehung hätte nicht stattgefunden. Und das waren dann für mich am Ende alles die Faktoren zu sagen, nee, also für kein Geld der Welt konnte ich diesen Schritt gehen. Und und hätte dann sogar meine Karriere beendet. Also ich hätte sogar gesagt, wenn nichts mehr kommt, dann kommt nichts. Also das wäre mir dann auch egal.
Aber bevor du das machst, beendest lieber deine Karriere.
Genau.
Aber das ist ganz, ganz interessanter Insight, weil natürlich das Fußballgeschäft immer irgendwo in einer Schublade steckt und irgendwo immer das Geld im Vordergrund stehen soll. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, dass es eben nicht so ist. Ich glaube, du kannst auch von anderen Angeboten erzählen. Wir brauchen jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, aber bei mir war es genauso. Ich habe mich nie aufgrund von finanziellen Angeboten für eine Sache entschieden, sondern das Bauchgefühl, das Herz hat irgendwo mitspielen müssen. Die Familie hat einen großen Anteil und wenn nicht den größten Anteil, wo man sich wohlfühlt. Man musste dort nicht nur Fußball spielen, man musste auch Zeit verbringen. Man muss dort sich mit den Personen identifizieren können. Man braucht ein ordentliches Umfeld, familiäres Umfeld, um performen zu können. Und ich glaube, diese kurze Anekdote, die kurze Reise nach China, die, glaube ich, öffnet auch die Augen, dass Geld nicht das Entscheidendste ist und dass man im Fußball nicht nur immer so abgestempelt wird, dass man das macht, um Geld zu verdienen. Das finde ich ganz spannend. Ja, und jetzt kickst du aber um den ganz, ganz, ganz große Brücke zu schlagen, kickst du in der 5. Liga, hast durch Corona leider nicht immer trainieren können. Wie viele Kilogramm hat Martin Hanig mehr mitzutragen?
So viel Kilo sind gar nicht dazugekommen. Ich glaube, die Muskelmasse hat sich nur ein bisschen verschoben. Also ich bin noch einigermaßen in Form. Wir dürfen auch wieder trainieren und es ist halt für mich dieses Hobby im Grunde genommen, was ich als Jugendlicher geliebt habe, das lebe ich jetzt wieder. Die Leidenschaft für den Fußball ist auf keinen Fall erloschen. Also da die Flamme brennt seit Jahren in gleicher Höhe. Das Einzige, was sich halt jetzt wieder verändert hat, ist einfach dieser Druck, diese Erwartungshaltung, auch dieses Beruf und Hobby. Es ist wieder irgendwie back to the roots und jeder, der es körperlich kann, kann ich es nur empfehlen, weil es macht so viel Freude, es macht so viel Spaß, wieder auf dem Platz zu stehen. Diese Kabine, dieses Mannschaftsgefühl, diesen Umgang mit den Jungs möchte ich einfach auch nicht missen. Finde ich mit das Wichtigste am Mannschaftssport und wir dürfen jetzt Gott sei Dank wieder trainieren, starten jetzt auch in die Vorbereitung und da freue ich mich richtig drauf. Also es macht Freude, ich kann nebenbei mein privates Leben managen. Abends um 18.30 Uhr ist Training erst angesagt, das dreimal die Woche und das ist natürlich jetzt ein Pensum, was ich locker gehen kann und wo ich mich auch einfach richtig aufs Training freue. Also diese Abnutzung, die dann halt auch über die vielen Jahre dann irgendwie auch stattfindet, logischerweise, weil du trainierst irgendwie 7-8 Mal die Woche, hast noch ein Spiel, hast irgendwie einen täglichen Aufwand von mehreren Stunden für den Fußball, was ja alles gerechtfertigt ist. Aber da nutze ich natürlich auch so ein Hobby ab. Und das ist jetzt wieder in die andere Richtung gedreht. Ich habe einen geringen Aufwand und gehe mit einer maximalen Vorfreude in jedes Training.
Wenn man nicht mit dir befreundet ist, bekommt man ja sehr, sehr wenig mit über Martin Hanig, über sein Privatleben, über die Kabinenpartys jetzt in der 5. Liga in Hamburg. Du bist nie ein Freund davon gewesen. Instagram, Facebook sind für dich keine Fremdwörter, aber ein Terrain, auf dem du dich nicht aufhältst. Deswegen wissen auch die meisten nicht, dass du in deinem privaten Bereich mittlerweile einige Firmen hast. Du bist seit 2015 Gesellschafter der Firma Partyhelden, die Dekoartikel, Kostüme, Luftballons für Feste und Kindergeburtstage vertreibt. Du hast mit deiner Frau gemeinsam eine Pferdezucht. Mittlerweile, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, was du gesagt hast, 16, 17 Pferde mittlerweile. Dort. Du hast mit einem Kollegen aus Stuttgart, mit Daniel Ginczek, einen Meat Club, eine Fleischerei oder ein Restaurant oder was ist das genau?
Ja, von beiden ein bisschen. Im Grunde genommen ein Fleisch-Einzelhandel trifft es, glaube ich, am besten.
Okay, das heißt, ich gebe dir jetzt voll die Bühne, deine privaten Geschichten hier öffentlich zu machen und die Werbetrommel so zu rühren, dass nach Corona die Partyhelden gestürmt werden, Pferde gekauft werden und aber dann nicht zu Fleisch verarbeitet werden, sondern darf bei dir ein anderes Fleisch.
Genau. Gar kein Werbezweck in dem Sinne, aber ich habe halt relativ früh angefangen, wie du sagst, 2015 Gelegenheiten zu ergreifen. Ich war immer offen und hellhörig für Ideen, für Investments und für mehrere oder für weitere Standbeine neben dem Fußball. Und da hat sich als erstes die Möglichkeit gegeben, mit meiner Schwiegerfamilie gemeinsam das Thema Partyhelden zu gründen. Wie du schon gesagt hast, Party und Feste, dazu findest du bei uns im Grunde genommen alle wichtigen Artikel und hast alles auf einer Fläche geballt. Kann man sich natürlich vorstellen, ohne jetzt ins Jammern zu verfallen, dass Party und Corona nicht wirklich zusammenpassen. Dementsprechend war der Einzelhandel da hart betroffen und wir haben uns aber tapfer durchgekämpft und freuen uns jetzt, dass es jetzt wieder langsam bergauf geht. Die zweite Gelegenheit, die sich ergeben hat, war mit einem sehr guten Freund aus Stuttgart, wo ich dann noch Daniel Ginczek als dritten Partner ins Boot geholt habe, das Thema Meat Club. Da vertreiben wir wirklich hochwertigstes Fleisch, um das kurz anzureißen. Unsere Philosophie ist, nicht vegan zu sein, aber trotzdem ein gewisses Gefühl und eine gewisse Wertschätzung den Tieren gegenüber zu erbringen und zu sagen, okay, wenn man Fleisch konsumieren möchte, wozu ich mich auch zähle, dann aber bitte auf höchstem Niveau und auf ethisch vertretbar oder vertretbarster Linie, sofern das denn möglich ist, wenn man Tiere konsumiert. Und da haben wir wirklich nur das Beste vom Besten und halt auch dem Tierwohl am nächsten gelegen. Und liefern auch mittlerweile nach Österreich. Also
das wollte ich gerade fragen. Das heißt, für jede Grillparty für ein Österreich-Europameisterschaftsspiel kann man sich vom Meat Club in Deutschland beliefern lassen.
Ja, wir haben da auch wirklich jetzt natürlich eine EM-Kampagne gestartet. Also sehr, sehr, sehr geiles Fleisch. Und unsere Philosophie ist halt so ein bisschen back to Omas Sonntagsbraten, also unter der Woche Fleischkonsum mindern. Aber wenn man Fleisch isst, dann darf es ruhig Gutes und vielleicht auch etwas Hochpreisigeres sein. Das ist die Idee dahinter. Und dann ist es noch eine dritte Idee in der Pipeline. Da gehe ich heute noch nicht drauf ein, aber auch da ist bereits eine GmbH gegründet. Mein eigenes Baby. Da komme ich vielleicht noch irgendwann mal, oder die Brücke schlagen wir vielleicht irgendwann noch mal ein weiteres Mal. Aber das ist in den Babyschuhen. Und ja, es ist spannend. Also ich versuche mich da jetzt außerhalb des Fußballs einfach auch in der freien Wirtschaft zu beweisen, zu behaupten. Ich möchte auch so ein bisschen, ohne das jetzt despektierlich zu sagen, ich möchte so ein bisschen aus der Schublade des Fußballers auch mal raus. Ich möchte mal mich auf einem anderen Feld beweisen und bewegen. Und das macht mir sehr viel Spaß. Und zurzeit bin ich, was das angeht, auch wirklich rundum glücklich, trotz Corona.
Sehr gut. Abschließend stellt sich natürlich die Frage für uns alle, weil wir dich natürlich kennen und lieben durch den Fußball. Wird es einen Martin Hanig außer im Fernsehen als Experte noch im Fußball geben, in irgendeiner Funktion, als Trainer, als Sportdirektor? Oder sagst du, das Thema ist für mich vorbei, ich möchte mich in der freien Wirtschaft mehr beweisen, ich möchte auch eine gewisse Ruhe haben, möchte mich diesem Druck nicht mehr aussetzen? Du hast vor ein paar Monaten gesagt, der Fußball hat bei dir schon für einige Schweißausbrüche und Drucksituationen geführt und zu mentalen Engpässen geführt, dass du dich dann nicht immer wohlgefühlt hast. Wird dich die Thematik Fußball irgendwann wieder einholen, oder kannst du jetzt ausschließen, dass du dich da aus dem Thema ein bisschen zurückziehen wirst oder willst?
Also wenn ich etwas gelernt habe in den letzten Jahren als Fußballer, dann sag niemals nie. Ausschließen möchte ich gar nichts. Aber mein persönlicher Plan gerade sieht es nicht vor, aktiv im Fußballgeschäft einzusteigen. Das hat für mich auch eigentlich einen ganz einfachen Grund, und das ist der, dass ich gerne selbstbestimmt sein möchte. Und wenn ich angestellt wäre, sei es als Trainer oder vielleicht als Sportdirektor, wobei man da ja auch sagen muss, die Plätze sind ja sehr rar und auch nicht so leicht zu bekommen. Aber selbst wenn es so wäre, bin ich dann halt wieder in so einem Raster drinne, in einem Arbeitsrhythmus, der halt nicht wirklich familienfreundlich ist. Und diesen Spagat möchte ich schaffen. Ich weiß, dass ich als Unternehmer und gerade als Selbstständiger auch einen sehr hohen Arbeitsaufwand betreiben muss, um erfolgreich zu sein. Und trotzdem bin ich da in gewissermaßen selbstständig und selbstbestimmt. Und das kann ich halt im Profifußball oder überhaupt im Angestelltenverhältnis nicht immer sein. Und das ist eigentlich für mich so der ausschlaggebendste Grund zu sagen, nee, im Moment möchte ich nicht oder kann ich nicht mir vorstellen, im Fußball tätig zu sein.
Auf diesem Weg möchte ich mich bei dir bedanken, dass du mein erster Gesprächspartner warst. Ich glaube, du hast sehr, sehr interessante Insights geliefert, die sicherlich vielen Jungen helfen, ihre Karriere zu planen, ihre Karriere zu gestalten. Hast aber natürlich auch Ausflüge in dein Privatleben gegeben, das schon sehr, sehr interessant und lehrreich ist. Zum Abschluss möchte ich dir natürlich alles, alles Gute wünschen für die anstehende Europameisterschaft als Experte. Ich hoffe, deiner Familie in Hamburg geht's gut. Du bist ja mittlerweile zweifacher Familienvater und ich hoffe, so viel darf ich verraten, erwartest dein drittes Kind. Demnach verstehe ich, dass du den Fußball aktuell den Rücken irgendwo kehrst und die Zeit zu Hause brauchst. Alles Gute auch beim Hausbau. Die Adresse von Martins Haus für Autogrammwünsche werdet ihr auf der Website natürlich sehen. Spaß beiseite. Alles Gute, Martin. Ich wünsche dir alles Gute. Dir und deiner Familie nur das Beste. Ich freue mich auf ein Wiedersehen nach Corona.
Basti, vielen, vielen Dank. Auch dir wünsche ich natürlich gerade jetzt mit diesem neuen spannenden Projekt alles Gute. Ich fühle mich geehrt, dein erster Gast sein zu dürfen. Und ja, bin gespannt, was du draus zauberst. Ich glaube, wir hätten noch locker eine Stunde länger sprechen können und hätten selbst dann noch nicht alle Themen abgearbeitet. Hast du sehr gut gemacht, wie ich finde. Und in dem Sinne auch dir alles Gute, ein schönes Wochenende und wir bleiben im Kontakt.
Alles Gute. Danke, Hanno. Mach's gut.
Dieser Podcast wurde produziert von WePodit.